Willkommen bei Momente, die Audioausgabe. Schön, dass Sie da sind. Wir haben für Sie ausgewählte Texte aus unserem Momente-Magazin vertont. Geschichten über das Unterwegssein, über kleine Pausen, über Gedanken, die man gerne mitnimmt. Ins Auto, in den Zug, auf einen Spaziergang oder einfach in einen ruhigen Moment zwischendurch. Dieses Format ist bewusst reduziert. Kein großes Studio, kein aufwendiges Setup, sondern einfach gute Inhalte, ruhig erzählt und gut hörbar. Mein Name ist Dietmar Thomas, Leiter Corporate Communications und Digital Media von Tag und Rast. Ich freue mich, dass Sie sich diesen Moment nehmen und wünsche Ihnen jetzt viel Freude mit den heutigen Geschichten aus dem Momente-Magazin. Musik begleitet uns oft genau dann, wenn wir unterwegs sind. Im Auto, im Zug, auf dem Weg in den Urlaub oder zur Arbeit, auf dem Weg zu einem Konzert. Oder einfach zwischendurch, wenn ein Lied plötzlich eine Erinnerung wachruft. In dieser Folge von Momente, die Audioausgabe, geht es deshalb gleich zweimal um Musik. Aber nicht so, wie man vielleicht denken würde. Es geht nicht um Charts, nicht um Rezensionen und auch nicht um die Frage, welcher Song der beste aller Zeiten ist. Es geht um das, was Musik auslöst und um das, was sie möglich macht. Zuerst schauen wir nach Dresden. Dort wird Roland Kaiser mit der Kaisermania Jahr für Jahr zum Magneten für hunderttausende Fans. Doch wenn so viele Menschen gleichzeitig an einen Ort wollen, entsteht bald mehr als Konzertstimmung. Dann wird Mobilität zur großen Gemeinschaftsaufgabe. Für Fans, Veranstalter, Verkehrsunternehmen, Hotels, Gastronomie und alle, die unterwegs eine Pause einlegen. Und danach reisen wir ein Stück zurück in die digitale Vergangenheit. Denn eine der größten Musikrevolutionen begann nicht auf einer Bühne, sondern in einem Forschungslabor in Erlangen. Die Entwicklung des MP3-Formats. Ein kleines Kürzel, das die Art, wie wir Musik hören, speichern und teilen, grundlegend verändert hat. Zwei Geschichten also, die beide mit Musik beginnen und dann von viel mehr erzählen. Von Bewegung, Begegnung, Technik, Veränderung und davon, wie Kultur unseren Alltag prägt. Legen wir los mit Roland Kaiser und seiner Kaisermania in Dresden.
Es ist kurz nach 11 Uhr morgens auf der A4. Irgendwo zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und der sächsischen Grenze. Die Sonne brennt auf den Asphalt. Im Wagen von Tanja und Michael steigt die Vorfreude immer weiter. Seit 3 Stunden sind die beiden aus der Nähe von Kassel unterwegs. Auf dem Beifahrersitz liegen die Hotelreservierungen und die Tickets für 2 Abende Kaisermania. Aus den Lautsprechern schallt Santa Maria. Nicht zum ersten Mal an diesem Tag und ganz sicher nicht zum letzten Mal. Für Tanja und Michael ist die Fahrt nach Dresden kein notwendiges Übel. Es geht nicht einfach darum, von A nach B zu kommen. Für sie beginnt die Kaisermania schon auf der Autobahn. Lange bevor das erste Licht auf der Bühne angeht. Michael schaut auf die Spur neben sich. Man spürt es nach ein paar Kilometern, sagt er. Man erkennt die Leute an ihrem Fahrstil. Entspannt, voller Vorfreude. Und wenn ich an der Raststätte ein Auto mit Kaisermania-Aufkleber sehe, fühle ich mich sofort angekommen. Eigentlich sind Raststätten vor allem praktische Orte. Tanken, laden, Kaffee holen, zur Toilette gehen. Vielleicht noch ein schneller Snack, dann weiter. Doch vor der Kaisermania verändert sich diese Atmosphäre. Für ein paar Stunden werden Raststätten zu kleinen Treffpunkten der Vorfreude. Tanja und Michael steuern eine Raststätte bei Chemnitz an. Der Parkplatz ist voll. Die Ferienwelle rollt. Familien, Urlauber, Berufspendler, LKW-Fahrer. Alles mischt sich. Und trotzdem fallen die Kaiser-Fans sofort auf. Frauen in selbstgestalteten Fanshirts stehen in Gruppen zusammen. Paare an den Ladesäulen sprechen über Reichweiten und darüber, ob die Zeit noch reicht, sich vor dem Konzert im Hotel frisch zu machen. Andere stehen mit Kaffee in der Hand zusammen, als würden sie sich schon lange kennen. Hier, fernab der Bühne, hat das Erlebnis längst begonnen. Man singt sich ein. Man lässt den Alltag hinter sich. Man ist nicht mehr nur unterwegs, sondern schon mittendrin. In diesem Moment ist es fast egal, wer man sonst ist, was man beruflich macht oder woher man kommt. Man gehört dazu. Zu einer Bewegung, die sich wie ein unsichtbares Band über die Autobahnen zieht. Und diese Bewegung ist gewaltig. Im vergangenen Jahr besuchten rund 400.000 Menschen die 40 Konzerte von Roland Kaiser. Das ist nicht einfach nur ein Publikum. Das ist eine ganze Großstadt, die sich quer durch Deutschland bewegt. Für die vier Dresdner Abende im Jahr 2026 waren 50.000 Tickets innerhalb von nur 60 Minuten vergriffen. Das bedeutet, an jedem dieser Abende strömen rund 12.500 Menschen an einen Ort, der wunderschön ist, aber logistisch anspruchsvoll. Das Dresdner Elbufer ist keine Arena auf der grünen Wiese. Es gibt dort keine endlosen Parkflächen, keine breiten Zufahrten nur für Konzertbesucher. Es ist ein sensibler Raum mitten in der Stadt, zwischen Altstadt, Brücken, Straßenbahnen, Fußwegen und dem ganz normalen Alltag einer Großstadt. Die Mobilitätsleistung dahinter ist enorm. Verkehrsplaner, Polizei, Stadt- und Verkehrsbetriebe arbeiten lange im Voraus an einem Ablauf, der möglichst reibungslos funktionieren muss. Jede Ampelschaltung zählt. Jede zusätzliche Bahn, jeder Bus, jeder Hinweis in einer App. Denn wenn die Anreise nicht funktioniert, kippt die Stimmung im schlimmsten Fall schon vor dem ersten Akkord. Besonders wichtig ist dabei die sogenannte letzte Meile. Viele Fans kommen mit dem Auto nicht direkt bis ans Elbufer. Sie lassen es im Parkhaus stehen oder auf einem Park-and-Ride-Platz. Von dort geht es weiter mit der Straßenbahn. Und genau dort beginnt die eigentliche Verwandlung. In den Bahnen sieht man Menschen, die noch einmal ihr Outfit richten. Schals werden zurechtgezogen. Lippenstift wird nachgezogen. Der Blick geht erwartungsvoll aus dem Fenster. Dresden atmet an diesen Tagen im Rhythmus der Fans. Die Stadt liefert die Kulisse. Die Menschen füllen sie mit Leben. Der Weg über die Elbbrücken wird fast zu einer kleinen Prozession. Ein gemeinsames Gehen in Richtung Bühne. Schritt für Schritt. Lied für Lied. Erwartung für Erwartung. Hier zeigt sich, wie stark Kultur Mobilität beeinflusst. Wer zu Roland Kaiser nach Dresden will, nimmt Staus und weite Wege nicht nur in Kauf. Er plant sie ein. Man sucht Parkplätze, Zugverbindungen, Hotels, Fußwege und Shuttle-Angebote. Das Konzert beginnt nicht erst, wenn die Musik startet. Es beginnt mit der Reise. Während die Fans durch die Stadt gehen, herrscht in der Verkehrsleitzentrale Hochbetrieb. Auf den Monitoren ist das Nervensystem der Stadt zu sehen. Staus auf der A4, volle Parkhäuser, dichte Fußgängerströme, Straßenbahnen im Minutentakt. Alles läuft hier zusammen. Ein Verkehrsplaner beschreibt so ein Event als Live-Experiment. Man muss Menschenmassen steuern, ohne den restlichen Stadtverkehr lahmzulegen. Das braucht Präzision. Ampelphasen werden angepasst. Busse fahren dichter. Bahnen werden anders getaktet als an einem normalen Abend. Die wichtigste Waffe gegen das Chaos ist Kommunikation. Navigationssysteme, Apps, digitale Anzeigen und Hinweise vor Ort geben den Fans Orientierung. Wenn das System sagt, parkt in Kaditz, dann fahren viele nach Kaditz. Wenn eine App den Weg zur nächsten Bahn empfiehlt, folgen die Menschen dieser Route. So entsteht eine Art Zusammenarbeit zwischen Mensch, Stadt und Technik. Die Fans wollen bequem und möglichst stressfrei ankommen. Die Stadt braucht Ordnung. Wenn beides funktioniert, wirkt es fast mühelos. Dabei steckt dahinter ein enormer Kraftakt. Und doch geht es bei dieser Reise um viel mehr als Verkehrsplanung. Moderne Mobilität ist oft sehr isoliert. Wir sitzen in klimatisierten Autos, hören unsere eigene Musik, folgen der Stimme des Navigationssystems und nehmen die Welt draußen nur durch Scheiben wahr. Eine Konzertreise durchbricht diese Isolation. An der Kaffeetheke der Raststätte fallen Barrieren. Man kommt ins Gespräch. Woher kommt ihr? Wie oft wart ihr schon dabei? Was ist euer Lieblingslied? Aus Fremden werden für ein paar Minuten Weggefährten. Mobilität wird zur Begegnung. Die Raststätte wird zu einem Ort, an dem man merkt, ich bin nicht allein. Andere sind auf dem gleichen Weg, mit dem gleichen Ziel, mit der gleichen Vorfreude. Wer danach wieder auf die Autobahn fährt, ist nicht einfach nur ein Autofahrer im Verkehr. Er ist Teil einer gemeinsamen Reise. Natürlich hat diese Reise auch eine andere Seite. 50.000 Menschen, die teilweise hunderte Kilometer anreisen, hinterlassen einen ökologischen Fußabdruck. Diese Debatte gehört zu Großveranstaltungen genauso dazu wie die Fragen nach Sicherheit, Komfort und guter Organisation. Tanja sieht das pragmatisch. Ich würde ja die Bahn nehmen, sagt sie, aber wenn ich nachts um eins dreimal umsteigen muss und am Ende doch ein Taxi brauche, gewinnt eben das Auto. Genau hier liegt eine der großen Aufgaben für die Zukunft. Das Ticket muss stärker zur Mobilitätsgarantie werden. Mit Sonderzügen, die wirklich zu den Veranstaltungszeiten passen. Mit Shuttle-Systemen, die so gut sind, dass niemand mehr mit dem Auto bis in die Innenstadt fahren möchte. Mit Park-and-Ride-Angeboten, die einfach, zuverlässig und gut ausgeschildert sind. Erste Ansätze zeigen, wohin die Reise gehen kann. Das Auto wird für viele Menschen aus ländlichen Regionen wichtig bleiben. Aber seine Rolle kann sich verändern. Weg vom direkten Zielzubringer. Hin zu einem Teil eines größeren Systems. Ein Fahrzeug, das Menschen zu Mobilitätsknoten bringt, von denen aus es gemeinsam weitergeht. Und dann kommt der Moment, auf den alle gewartet haben. Der Abend. Das Licht. Die Bühne. Die Elbe. Die Stimmen. Und Roland Kaiser in Bestform. Für ein paar Stunden spielt die Logistik keine Rolle mehr. Dann zählen nur noch die Musik, die Stimmung, die Stadt und das Gefühl, gemeinsam an einem besonderen Ort zu sein. Doch irgendwann ist auch der letzte Refrain verklungen. Es ist 22.30 Uhr. Das Licht auf der Bühne erlischt. Für einen Moment liegt eine fast unwirkliche Stille über dem Elbufer. Aber diese Ruhe trügt. In der Sekunde, in der die Scheinwerfer ausgehen, beginnt das große Finale der Stadtlogistik. Aus 12.500 einzelnen Menschen wird eine große Masse, die sich langsam in Bewegung setzt. Die Abflusswelle rollt. Was für die Fans das emotionale Ausklingen eines perfekten Abends ist, bedeutet für die Verkehrsleitzentrale Hochbetrieb. Jetzt wollen alle gleichzeitig weg. Und möglichst sofort.
Während Tanja und Michael sich mit vielen anderen über die Augustusbrücke schieben, blicken die Experten auf ihre Monitore. Dort sieht man, wie sich die Stadt verändert. Wie aus Punkten Linien werden. Wie aus Linien Ströme werden. Und wie diese Ströme durch Straßen, Brücken, Haltestellen und Plätze gelenkt werden müssen. Die Dresdner Verkehrsbetriebe fahren jetzt mit höchster Aufmerksamkeit. In den Seitenstraßen stehen Bahnen bereit. Fahrer warten auf das Signal, in die Haltestellen einzufahren. Sobald eine Bahn losfährt, nimmt sie hunderte Menschen auf, bringt sie zu Knotenpunkten wie dem Postplatz oder dem Hauptbahnhof und kehrt wieder zurück. Es ist ein logistischer Kraftakt. Die Takte sind enger als sonst. Die Belastung für Personal, Fahrzeuge und Infrastruktur ist hoch. Alles muss funktionieren. Nicht irgendwann, sondern genau jetzt. Auch in den Parkhäusern beginnt das Geduldsspiel. Wer zu früh den Motor startet, steht oft lange, ohne wirklich voranzukommen. Die Straßen können nur eine bestimmte Menge Verkehr aufnehmen. Es ist wie bei einer riesigen Badewanne, die durch einen viel zu kleinen Abfluss geleert wird. Die Ampeln in der Altstadt werden neu priorisiert, aber nicht einfach für den Autoverkehr. Es geht darum, Fußgänger sicher über die Straßen zu führen, Busse durchzulassen und den Verkehr so zu ordnen, dass keine gefährlichen Situationen entstehen. Tanja und Michael lassen sich treiben. Sie spüren keine Hektik, eher eine ruhige Gemeinsamkeit. Man teilt sich den knappen Platz auf dem Gehweg. Man summt gemeinsam die Refrains nach. Man genießt die kühle Nachtluft. Das ist eines der erstaunlichen Phänomene großer Veranstaltungen. Trotz Enge, trotz Wartezeiten, trotz Ausnahmezustand. Es entsteht oft eine gelassene Disziplin. Die Menschen wissen, dass sie Teil von etwas Größerem sind. Die Infrastruktur der Stadt wird in diesem Moment zum Kanal für ein gemeinsames Glücksgefühl. Ein System unter Hochspannung, bis auch der letzte Fahrgast des Abends unterwegs ist. Für Tanja und Michael endet die Reise an diesem Abend nicht auf der Autobahn. Sie haben das Double gebucht. Zwei Abende Kaiser hintereinander. Ihr Hotel in der Dresdner Neustadt ist mehr als ein Schlafplatz. Es ist Treffpunkt, Zwischenstation und Fanzentrale zugleich. Schon beim Check-in hängen rote Fanschals über Sesseln in der Lobby. An der Bar werden Setlists verglichen. Jemand erzählt vom ersten Kaisermania-Besuch. Jemand anderes schwärmt von der Stimmung am Elbufer. Das Auto bleibt das ganze Wochenende in der Hotelgarage. Vor Ort funktioniert Mobilität anders. Mit der Straßenbahn sind es nur ein paar Stationen bis zum Elbufer. Kein Parkplatzstress, keine Suche nach der besten Route, kein Stau vor dem Gelände. Der öffentliche Nahverkehr wird Teil des entspannten Gesamterlebnisses. Irgendwann nach Mitternacht kehrt die Normalität nach Dresden zurück. Die letzten Sonderbahnen fahren ins Depot. Absperrgitter werden abgebaut. Plätze leeren sich. In der Verkehrsleitzentrale verschwinden langsam die roten Linien und dichten Bewegungsmuster von den Monitoren. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass Mobilität weit mehr ist als die Summe von Verkehrsmitteln. Sie ist das unsichtbare Rückgrat unserer Kultur. Die Kaisermania zeigt, wie weit Menschen fahren, gehen und planen, wenn am Ende ein gemeinsames Erlebnis wartet. Ob im E-Auto, im Reisebus, in der Regionalbahn oder im eigenen Wagen. Der Weg zum Elbufer wird für zehntausende Menschen jedes Jahr zu einer Reise, die verbindet. Es ist eine gemeinsame Kraftanstrengung. Und sie zeigt, wie sehr wir Bewegung brauchen, um zueinander zu finden. Wenn am nächsten Morgen die Sonne über der Elbe aufgeht, erinnert nur noch wenig an die logistische Herkulesaufgabe der vergangenen Nacht. Die Straßen sind leerer, die Stadt atmet durch. Doch irgendwo auf den Autobahnen Deutschlands sitzen Menschen beim Frühstück an einer Raststätte. Sie tragen noch ihr Festivalbändchen am Handgelenk. Sie trinken Kaffee. Sie tauschen Erinnerungen aus. Und vielleicht läuft im Hintergrund schon wieder ein Lied von Roland Kaiser. Ein Großkonzert endet eben nicht mit dem letzten Akkord auf der Bühne. Es endet erst, wenn der Impuls der Gemeinschaft wieder in die entlegensten Winkel des Landes zurückgetragen wurde. Es sind 50.000 Wege, die in Dresden zusammenlaufen. Und 50.000 Geschichten, die das Land am nächsten Tag wieder in Bewegung setzen. Bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt, alles auf Kaiser, alles in Bewegung.
Von Dresden, Roland Kaiser und hunderttausenden Fans führt der Weg nun nach Erlangen und damit von der großen Bühne in die Welt der Forschung. Denn Musik bewegt nicht nur Menschen durch Städte und über Autobahnen, Musik hat auch die digitale Welt in Bewegung gebracht. Lange bevor Streamingdienste selbstverständlich wurden und wir praktisch jeden Song jederzeit in der Tasche tragen konnten, brauchte es eine technische Idee, die alles veränderte. Diese Idee hieß MP3. Ein Dateiformat, das auf den ersten Blick unscheinbar wirkt und doch eine ganze Branche auf den Kopf stellte. Entstanden ist es in Deutschland am Fraunhofer Institut in Erlangen. Und was dort entwickelt wurde, hat unser Verhältnis zur Musik für immer verändert.
In den 1990er Jahren geschah etwas, das die Musikwelt für immer verändern sollte. Ein kleines Dateiformat mit einem unscheinbaren Namen stellte plötzlich alles in Frage, was bis dahin selbstverständlich war. MP3. Drei Zeichen, die dafür sorgten, dass Musik nicht mehr nur auf Schallplatten, Kassetten oder CDs zu Hause war, sondern auf Computern, auf tragbaren Playern, in Tauschbörsen, später auf Smartphones und schließlich überall. Das Erstaunliche daran? Der Ursprung dieser digitalen Revolution lag in Deutschland, genauer gesagt in Erlangen, in einem Forschungsinstitut, das damals wohl kaum jemand mit Popkultur, Musikindustrie oder globalen Umbrüchen verbunden hätte. Dort arbeiteten Forschende am Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen an einer Frage, die zunächst ziemlich technisch klang. Wie kann man Musikdateien so stark verkleinern, dass sie leichter gespeichert und übertragen werden können, ohne dass der Klang hörbar darunter leidet? Heute klingt das selbstverständlich. Damals war es ein gewaltiges Problem. In den 1980er Jahren waren Speicherplatz und Datenübertragung nicht nur knapp, sondern auch extrem teuer. Eine unkomprimierte Audiodatei in guter Qualität war groß. Sehr groß. Viel zu groß für die technischen Möglichkeiten dieser Zeit. Wer Musik digital speichern oder über Netze übertragen wollte, stieß schnell an Grenzen. Das Team um Karl-Heinz Brandenburg suchte deshalb nach einem Weg, Musik kleiner zu machen. Nicht ein bisschen kleiner, sondern drastisch kleiner. Der Schlüssel dazu lag in der Psychoakustik, also in der Frage, wie Menschen Töne wahrnehmen. Denn unser Gehör ist erstaunlich, aber es ist nicht perfekt. Es nimmt nicht alles wahr, was in einer Musikaufnahme enthalten ist. Manche Töne werden von anderen überlagert. Manche Frequenzen gehen unter. Manche Details sind zwar technisch messbar, für die meisten Menschen aber kaum hörbar. Genau dort setzte die Idee an. Wenn man aus einer Audiodatei gezielt die Informationen entfernt, die das menschliche Ohr ohnehin nicht oder kaum wahrnimmt, bleibt für die Hörerinnen und Hörer der Eindruck erhalten. Die Datei aber wird viel kleiner. Das klingt einfach. War es aber nicht. Denn Musik ist komplex. Eine Stimme, ein Schlagzeug, ein Bass, ein Orchester. Leise und laute Passagen. Feine Höhen, tiefe Frequenzen. All das musste so verarbeitet werden, dass am Ende nicht nur irgendein Ton übrig blieb, sondern Musik, die sich weiterhin gut anhörte. Aus dieser Arbeit entstand das MP3-Format. Offiziell wurde es 1993 als Teil des MPEG-1-Standards veröffentlicht. Der vollständige Name lautet MPEG Audio Layer 3. Daraus wurde kurz MP3. Der technische Effekt war beeindruckend. Musik ließ sich auf etwa ein Zwölftel der ursprünglichen Dateigröße komprimieren. Eine Audiodatei, die vorher viel Speicherplatz brauchte, passte plötzlich auf deutlich kleinere Datenträger. Und sie ließ sich viel einfacher über das Internet übertragen. Doch am Anfang blieb der große Durchbruch aus. Die Musikwelt funktionierte weiter wie gewohnt. Schallplatten hatten ihre Liebhaber. Kassetten waren noch präsent. Vor allem aber dominierte die CD den Markt. Sie stand für guten Klang, klare Verpackung, Booklet, Albumgefühl und ein etabliertes Geschäftsmodell. MP3 war zunächst eher etwas für Technikbegeisterte. Für Menschen, die früh mit Computern arbeiteten, die sich mit Dateiformaten, Encodern und Datenübertragung beschäftigten. Für die breite Masse war Musik weiterhin etwas, das man im Laden kaufte und ins Regal stellte. Dann kam das Internet. Und mit ihm änderte sich alles. Ende der 1990er Jahre wurden Musiktauschbörsen populär. Besonders ein Name steht bis heute für diesen Umbruch: Napster. Plötzlich konnten Musikfans auf der ganzen Welt Songs suchen, herunterladen und miteinander teilen. Nicht irgendwann, nicht nach Tagen, sondern in Minuten, manchmal in Sekunden. Und das bevorzugte Format dafür war MP3. Für Nutzerinnen und Nutzer fühlte sich das an wie eine Befreiung. Musik war nicht mehr an ein Geschäft gebunden, nicht mehr an ein Album, nicht mehr an einen physischen Tonträger. Wer einen bestimmten Song wollte, suchte ihn, klickte, lud ihn herunter und hörte ihn. Für die Musikindustrie war es ein Schock, denn die Kontrolle über den Vertrieb begann zu bröckeln. Songs wurden kostenlos getauscht, Urheberrechte wurden massenhaft verletzt. Plattenfirmen reagierten mit Klagen, Warnungen und Abwehr. Napster wurde zum Symbol eines Konflikts, der die Branche über Jahre beschäftigen sollte. Aber selbst als Napster juristisch unter Druck geriet, war die eigentliche Veränderung nicht mehr aufzuhalten. Die Menschen hatten erlebt, wie einfach digitale Musik sein konnte, und sie wollten nicht zurück. Dann kam 2001 der iPod. Apple machte aus der MP3-Revolution ein Produkt, das jeder verstand. Tausende Songs in der Hosentasche, das war mehr als ein technisches Versprechen. Es war ein neues Lebensgefühl. Vorher musste man überlegen, welche CD man mitnimmt, welche Kassette, welche Hülle, welche Auswahl. Mit dem iPod wurde die eigene Musiksammlung mobil, persönlich, immer verfügbar. Der Satz »1000 Songs in deiner Tasche« traf einen Nerv. Musik wurde nicht mehr nur gehört, sie wurde gesammelt, sortiert, mitgenommen, neu gemischt. Playlists ersetzten das feste Album. Einzelne Songs wurden wichtiger. Der eigene Musikgeschmack wurde tragbar. Damit veränderte MP3 nicht nur die Technik, es veränderte unser Verhalten. Wer Musik hörte, war nicht mehr abhängig vom Radio, vom CD-Regal oder vom Plattenladen. Man konnte selbst entscheiden, spontaner, individueller, direkter. Auch für Künstlerinnen und Künstler öffneten sich neue Wege. Musik musste nicht mehr zwingend über ein Label, eine Pressung und den klassischen Handel laufen. Man konnte Dateien ins Netz stellen, man konnte direkt ein Publikum erreichen. Später wurden Plattformen wie Soundcloud oder Bandcamp genau auf dieser Idee groß: Musik veröffentlichen, ohne den traditionellen Umweg über die Industrie nehmen zu müssen. MP3 demokratisierte den Zugang zur Musik. Nicht vollständig, nicht ohne Probleme, aber spürbar. Plötzlich konnten auch kleine Bands, Produzenten aus dem Schlafzimmer, DJs, Singer-Songwriter und unabhängige Künstler ihre Musik weltweit verfügbar machen. Was früher teuer, kompliziert und abhängig von vielen Zwischenstationen war, wurde einfacher. Doch jede Revolution hat Nebenwirkungen. Während Musik für das Publikum immer zugänglicher wurde, gerieten die alten Geschäftsmodelle ins Wanken. CD-Verkäufe gingen zurück, Einnahmen brachen ein. Labels mussten sich neu erfinden. Künstlerinnen und Künstler standen vor der Frage, wie sie von ihrer Arbeit leben sollten, wenn Musikdateien überall kostenlos kursierten. Die MP3-Datei wurde damit auch zum Symbol für einen großen Streit. Wem gehört Musik im digitalen Zeitalter? Wie bezahlt man Kreativität? Wie schützt man Rechte, ohne neue Möglichkeiten zu blockieren? Und wie findet eine Branche ihren Platz, wenn sich das Verhalten der Menschen schneller verändert als ihre Geschäftsmodelle? Heute hat MP3 seine frühere Dominanz verloren. Viele Menschen besitzen gar keine Musikdateien mehr. Sie streamen. über Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music oder andere Dienste. Auch technisch hat sich vieles weiterentwickelt. Moderne Formate wie AAC oder verlustfreie Angebote mit FLAC versprechen bessere Qualität oder effizientere Kompression. Und trotzdem ist MP3 bis heute nicht verschwunden. Das Format lebt weiter, auf Festplatten, in Archiven, auf alten Playern, in Sammlungen, in Downloads. Und vor allem in der Erinnerung an eine Zeit, in der Musik plötzlich frei durch das Netz zu fließen begann. Der eigentliche Erfolg von MP3 liegt deshalb nicht nur im Dateiformat selbst. Er liegt darin, dass MP3 den Weg bereitet hat für alles, was danach kam. Für digitale Musiksammlungen, für Playlists, für Downloads, für Streaming, für unabhängige Veröffentlichungen. Für die Idee, dass Musik immer und überall verfügbar sein kann. Und genau das macht diese Geschichte so besonders. In einem deutschen Forschungslabor wurde nicht einfach nur ein technischer Standard entwickelt. Dort entstand ein Werkzeug, das eine ganze Kultur veränderte. Was als Versuch begann, Audiodateien effizienter zu machen, wurde zu einer der größten Umwälzungen der Musikgeschichte. MP3 machte Musik kleiner, aber seine Wirkung war riesig. Es veränderte, wie wir Musik speichern, wie wir sie teilen, wie wir sie kaufen, wie wir sie entdecken und wie wir sie hören. Eine Musikrevolution made in Germany, geboren in Erlangen und gehört auf der ganzen Welt.
Ob Kaisermania in Dresden oder MP3 aus Erlangen. Beide Geschichten zeigen, dass Musik oft viel mehr ist als Klang. Sie bringt Menschen zusammen, setzt sie in Bewegung, schafft Erinnerung. Und sie treibt Entwicklungen an, die weit über den Moment hinausreichen. Mal füllt sie Plätze, Straßenbahnen und Raststätten, mal passt sie plötzlich auf einen kleinen Speicherchip und verändert damit die ganze Musikwelt. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Beide Beiträge, die Sie heute gehört haben, stammen aus unserem Momente-Magazin. Das finden Sie unter tank.rast.de/magazin. Dort gibt es über 250 weitere spannende Beiträge rund um Reise, Auto und Innovation. Schauen Sie doch bitte mal rein. Es lohnt sich. Mein Name ist Dietmar Thomas. Bis zur nächsten Pause unterwegs und vielleicht bis zur nächsten Geschichte hier in der Audioausgabe von Momente.